Hallo, welcome, bienvenue, willkommen in der Sendung Grenzenlos vom September. Wir haben heute wieder vielfältige Beiträge, sowohl lokal, bundesweit als auch global. Ich möchte jetzt an der Stelle ausnahmsweise keinen Überblick geben und steige gleich ein mit der ersten Musik. Franz Josef Degenhardt, dass das nicht solche Geschichten bleiben.
Tag für Tag geht an und
ich habe das jetzt gar nicht gefunden, es kommt dann später.
Leg das Boot in den Wind.
Die Reiser übers Meer. So, nun kommen wir zu den Reden und der Musik und den Grußworten der jährlich stattfindenden Gedenkkundgebung am Lechleitner Platz an das Gedenken der regionalen Widerstandsgruppe Mannheim-Heidelberg.
Bekanntesten indigenen AktivistInnen aus dem brasilianischen Amazonasgebiet zu Gast in Berlin.
Kameradinnen und Kameraden der VVN, Genossinnen und Genossen, Freundinnen und Freunde, werte Gäste, anwesende Medienvertreter und Angehörige der Widerstandskämpferinnen, ich begrüße euch und Sie alle recht herzlich zu unserer Veranstaltung dem Widerstand gedenken, Rassismus bekämpfen, den Frieden sichern. Ganz besonders begrüße ich die Freunde des OAT Mannheim, der sozialistischen Jugend die Falken, der SDJ und der DIDEF. Des Weiteren begrüße ich die anwesenden Mitglieder des Mannheimer Gemeinderates, Nina Wellenreuter, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Gemeinderat, herzlich willkommen, Volker Beisel von der FDP, Nalan Eron von der Linken und aus dem Bundestag, Gökhan Akbulut von den Linken, und von der FDP, den Herr Konrad Stockmeier. Für die SPD hat sich angekündigt der Sascha Brüning, stellvertretender Kreisvorsitzender, und der Harmun Zurmand, verantwortlich für gegen rechts im Kreisvorstand. Und vom Kreisvorstand der Linken noch die Tanja Hilton. Also, falls ich jemand vergessen habe, möchte ich diese Person auch begrüßen und herzlich willkommen heißen. Des Weiteren begrüße ich eine gute Freundin und Zeitzeugin, die heute Abend unter uns ist, die Carla Spargerer. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Dank, dass du heute zu uns gekommen bist. Die Carla wird auch später noch einen Beitrag hier halten. Ja, das ist die Einleitung. Leider hat die Kultur für heute Abend musste eine Veränderung vornehmen. Der Bernd Köhler, der zugesagt hatte und der sich auch sehr ärgert, dass er jetzt nicht teilnehmen kann, ist erkrankt, sodass wir jetzt heute Abend mit der Songgruppe kurzfristig eingesprungen sind. Deshalb ist großen Applaus für die Mitglieder der Songgruppe, trotz alledem. Heute wollen wir an den Widerstand mutiger Frauen und Männer erinnern, die der Nazi-Herrschaft die Stirn geboten haben, die gegen den Terror und gegen den Krieg gekämpft haben. Heute werden wir täglich mit dem Kriegsgeschehen in der Ukraine konfrontiert, der uns alle tief berührt. Russland hat diesen Angriffskrieg begonnen. Und die Welt ist heute eine andere als vor dem 24. Februar 2022. Die Situation ist mehr als kompliziert. Dies spüren wir ganz persönlich. Die Gefahr einer weiteren Eskalation, ja sogar eines Atomkrieges, besteht. Deshalb sind wir der Meinung, der Krieg muss sofort gestoppt werden. Die Waffen nieder und am Verhandlungstisch muss eine Lösung gefunden werden. Wir müssen als Teil der Friedensbewegung enger zusammenrücken und uns auf die Forderung verständigen, die wir gemeinsam vertreten können und die sich klar und deutlich von rechts und rechten Aufmärschen unterscheiden. Stoppt den Krieg, keinen Euro für Krieg und Zerstörung, stattdessen Milliarden für eine soziale, gerechte und ökologische Friedenspolitik. Die Kundgebung am Antikriegstag hier in Mannheim und auch in anderen Städten war ein guter Start für die Stärkung der Friedensbewegung. Gemeinsam mit den Gewerkschaften und den Kirchen und der gemeinsame Aktionstag, der jetzt für den 1. Oktober geplant ist, soll ein weiteres Zeichen für Frieden und Abrüstung werden. Denn wir brauchen wieder eine starke Friedensbewegung in unserem Land. Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus. Die Songgruppe, trotz alledem, wird jetzt zwei Lieder singen.
Ich sah heute Nacht den Traum vor mir, ein endlos weites Feld. Millionen Menschen sah ich dort aus allen Ländern der Welt.
Daran erinnern, was das für mutige Menschen waren und dass sie nie vergessen werden. Das ist unser großer Wunsch. Vielen Dank. Wir hatten unseren neu gewählten Vorsitzenden Florian Gutsche aus Berlin eingeladen, nachdem der Oberbürgermeister absagen musste, heute hier zu sprechen. Und der Florian Gutsche war auch vorbereitet, hat aber angerufen, dass ihm ein Zug ausgefallen ist, und er versuchte dann mit dem nächsten, aber das war unmöglich, sodass wir vor der großen Problem standen, was machen wir jetzt? Er hat uns die Rede zugeschickt und wir konnten die jetzt bei Max Hässlein vom KDA, vom Kirchlichen Dienst der Arbeitswelt, Wirtschafts- und Sozialpfarrer, er konnte sie ausdrucken und hat sich auch freundlicherweise bereit erklärt, diese Rede hier vorzutragen. Das gebührt ein ganz besonderes Lob und Dankeschön und Anerkennung. Max, komm bitte nach vorne.
Ja, vielen Dank. Einen schönen guten Abend auch von mir. Ich mache das natürlich gerne, verleihe den Worten von Florian Gutsche einfach heute Abend hier auf dem Lechleiterplatz Gehör. Liebe Antifaschistinnen und Antifaschisten, liebe Kameradinnen und Kameraden, liebe Freundinnen und Freunde, es ist mir wirklich eine Freude, heute bei euch in Mannheim sein zu dürfen. Ich danke ganz herzlich der VVN BDA Mannheim für die Einladung. Ich bin gebeten worden, heute anlässlich des Gedenkens an die Lechleitergruppe ein wenig zum antifaschistischen Widerstand während der 1930er und 40er, aber auch zu den drängenden Aufgaben und für Antifaschistinnen im Hier und Jetzt zu sagen. Ich denke, zu den historischen Details der Lechleitergruppe muss ich nicht viel sagen. Das können andere hier aus Mannheim und Umgebung viel besser. Wichtig ist aber, wenn wir heute dieser Gruppierung gedenken, dann gedenken wir nicht nur ihrer Opfer, sondern wir gedenken und danken insbesondere ihrer Courage, die sie entgegen aller Wahrscheinlichkeiten, entgegen aller Widerstände zeigten und sich für eine Welt ohne Faschismus und Krieg einsetzten. Wie die Lechleitergruppe gab es einige im faschistischen Deutschland, wenn auch, wie wir wissen, bei weitem nicht genügend. Aber es gab sie. Diejenigen Menschen mit christlichem, kommunistischem, sozialdemokratischem, jüdischem oder gar konservativem Hintergrund, die sich entschieden, Widerstand gegen die Nazis zu leisten. In Berlin, wo ich herkomme, gab es ähnliche Gruppen und Organisationen, teilweise bestehend aus einer bunten Mischung an Leuten, so zum Beispiel die reichsweit agierende Sevco-Jakob-Bestlein-Organisation, oder auch die kleine, aus jungen jüdisch-kommunistischen Menschen bestehende Gruppe um Herbert Baum, die leider nach ihrem versuchten Brandanschlag auf die faschistische Propagandaausstellung Das Sowjetparadies aufflog. Sie alle zeigten Mut und taten ihr Möglichstes, damit Krieg und Faschismus schnellstmöglich ihr Ende fänden. Sie riskierten ihr Leben, damit wir unseres heute überhaupt leben können. Diejenigen Widerständler, welche die Nazi-Herrschaft überlebten, versammelten sich nach 1945 unter dem Schwur von Buchenwald, in dem es heißt: Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Diesem Vermächtnis hat sich die VVN-BDA immer verpflichtet gefühlt. Auch deshalb kämpften die Gründerinnen und Gründer unserer Organisation so vehement gegen Wiederbewaffnung, die sogenannte atomare Teilhabe der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der NATO-Mitgliedschaft oder die Teilnahme Deutschlands am völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen Serbien. Leider ist auch heute die Welt keine friedlichere. Aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine haben wir seit 5 Monaten wieder einmal Krieg in Europa und die Gefahr der atomaren Vernichtung ist immanent. Dennoch unterscheidet sich dieser Krieg von den vorherigen. Im Gegensatz zu den meisten Kriegen der letzten 3 Jahrzehnte auf diesem Planeten spürt die Bevölkerung Mittel- und Westeuropas die Auswirkungen ganz unmittelbar. Dazu gehören natürlich auch die Preisexplosionen bei Nahrung und Energie. Sie treffen insbesondere jene, die so schon nicht viel haben. Die bisherigen Maßnahmen zur Abfederung der Krisenerscheinungen reichen bei weitem nicht aus, um der Deprivation großer Bevölkerungsteile entgegenzuwirken. Im Gegenteil, teilweise führen die Sofortmaßnahmen der Bundesregierung zu weiteren Gewinnen für die besitzende Klasse. Ich denke, hier reichen als Stichworte die geplante Gasumlage oder auch das 100 Milliarden schwere Aufrüstungspaket. Die aktuelle Rüstungsspirale, an der viele Staaten der Welt beteiligt sind, darunter Deutschland und weitere NATO-Staaten, muss zum Wohle aller Menschen gestoppt werden. Denn jeder Euro, jeder Dollar oder Rubel, der ins Militär fließt, fehlt im Kampf gegen globale Menschheitsprobleme wie die Klimakatastrophe und die noch immer grassierende Corona-Pandemie. Die Klimakatastrophe schreitet ungebremst voran. Hierzulande bekam man die Folgen in diesem Dürresommer deutlich zu spüren. Anstatt für Militär müssen alle verfügbaren Ressourcen deshalb für die Eindämmung des Klimawandels und dessen Folgen aufgewendet werden. Als Antifaschistinnen und Antifaschisten haben wir heute 2 Aufgaben. Wie schon der Widerstand im Dritten Reich müssen wir klar gegen diesen Kriegswahnsinn angehen. Unsere Aufgabe besteht darin, im Bündnis mit vielen verschiedenen Partnern, von kirchlichen Organisationen über Gewerkschaften bis hin zu Sozialverbänden und Parteien, den Aufrüstungskurs der Bundesregierung zu bekämpfen. Es gilt, auf der Straße und auf parlamentarischer Ebene möglichst viel Druck auszuüben, damit diese Logik des Krieges, der immer weitergehenden Aufrüstung, endlich aufhört. Die Logik des Krieges führt nicht nur durch die Toten auf den Schlachtfeldern in den Abgrund. Krieg und Rüstung sind die größten Klimatreiber. Sie verschärfen die Klimakrise als eigentlicher Menschheitsherausforderung der nächsten Jahrzehnte. Das Hochwasser im Ahrtal oder die letzten Dürresommer sind lediglich Symptome des systemischen Versagens der Menschheit, sich selbst zu retten.
Pakistan.
Waffen und Militär werden uns vor einer Zukunft wie in Mad Max nicht retten können. Das hat auch die Corona-Pandemie deutlich gemacht. Gleichzeitig versucht die Rechte, die drohende Verarmung weiter Teile der Bevölkerung für sich zu nutzen. Ihr Bestreben ist es, die auf die berechtigten Proteste draufzusatteln. Dabei interessiert sie das Schicksal derer, die sie vermeintlich vertreten, herzlich wenig. Arrogant schauen sie auf die Ärmsten der Armen herab und wollen den kleinbürgerlichen deutschen Mob wüten sehen. Wie es aussieht, wenn ein solcher Mob wütet, konnten wir vor 30 Jahren in Hoyerswerda, in Rostock-Lichtenhagen oder vor wenigen Jahren in Schneeberg, Dresden oder Freital sehen. Auch Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte gehören leider nicht der Vergangenheit an, wie beispielsweise der Anschlag auf eine Unterkunft in Leipzig oder die versuchte Brandstiftung auf eine Moschee in Mölln vor einer Woche zeigen. Es gelten Brechts Worte: Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch. Als Antifaschistinnen sind wir aufgefordert, eine neue Welle rechter, neonazistischer Mobilisierung und Indoktrinierung zu verhindern. Wir müssen dafür sorgen, dass die Rechten die soziale Frage nicht für sich besetzen und eine Umkehr von Ursache und Wirkung propagieren können. Das geht allerdings nur, wenn Antifaschistinnen und Antifaschisten eben auch bei sozialen Themen das Wort ergreifen und ihren Standpunkt einbringen. Ganz praktisch bedeutet das aber auch Solidarität mit Geflüchteten, Armen und Obdachlosen, mit Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Hautfarbe Opfer rechter Gewalt und Diskriminierung werden. Wir als VVN BDA werden in den kommenden Monaten und darüber hinaus unsere ganz spezielle Perspektive von Widerstand und Verfolgung in den gesellschaftlichen Diskurs einbringen und unser Bestes tun, damit die Tür nach rechts zubleibt. Diese Courage besitzen wir. Soweit. Die Worte von Florian Gutsche.
Also großen Dank dir, Max, für dass du da eingesprungen bist und uns geholfen hast, das so toll vorgetragen hast. Und ich denke auch, wir können dem Florian Gutsche auch ausrichten, dass er wirklich die heißen Themen, die derzeit aktuell sind, angepackt hat. Und das macht auch optimistisch, weil der Florian gehört ja zur neuen, zur jüngeren Generation. Der ist 34 und er wird mal Teil der VVN in Zukunft sein. Und das ist ja auch wichtig, dass wir den Antifaschismus in die Zukunft tragen und auch hier vor Ort schauen, dass das gut gelingt. Vielen Dank nochmal, Max. Wir hören jetzt zwei weitere Lieder von der Songgruppe, trotz alledem, und danach Grußworte von der Carla Spargerer, vom OAT und von der DIDIF. Aber das hat noch mal Zeit.
Das sind traurige Legenden, sagt die Stubereit, mit aller Kraft zu wehren, viele Kämpfe zu bestehen. Du warst gut genug, willst du uns am langen Schweren mit gemeinsam mit.
Liebe Antifaschistinnen und Antifaschisten, liebe Genossinnen und Genossen, an diesem historischen Datum haben wir uns wieder versammelt, um der Widerstandsgruppe um den Kommunisten Georg Lechleiter zu gedenken und um uns zu erinnern an ihre Taten und ihre Opfer, die sie brachten im Kampf gegen Faschismus und den imperialistischen Krieg. Am 15. September 1942 wurde Georg Lechleiter von den Faschisten ermordet, sowie auch 14 andere WiderstandskämpferInnen. Die Lechleitergruppe bildete eine der letzten Zellen des antifaschistischen und kommunistischen Widerstands in Deutschland zu einer Zeit, als das geradezu unmöglich erschien. Die Basis ihrer Organisation waren die bestehenden illegalen kommunistischen Gruppen in verschiedenen Mannheimer Industrieunternehmen. Sie versuchten, in den Mannheimer Großbetrieben Widerstand zu organisieren und über faschistische Lügenpropaganda aufzuklären und Sabotage zu leisten. Ein wichtiger Teil ihrer Arbeit war das heimliche Verbreiten von Flugblättern und Zeitungen. Man könnte nun sagen, man solle die alten Geschehnisse ruhen lassen. Doch auch heute spielen rechte, teils faschistische Akteure eine relevante Rolle. Rechte Ideologie findet meist einfache Antworten in Form von Sündenböcken für tatsächliche gesellschaftliche Probleme. So wird die Schuld an der Verarmung vieler Menschen einfach auf Flüchtlinge oder den Klimaschutz geschoben. Wieso die Menschen wirklich immer weniger haben, wird dabei nicht angeschaut, genauso wenig wer davon profitiert. Somit wird die Wut der Bevölkerung von den eigentlichen Schuldigen, Staat und Kapital, abgelenkt. Bei der AfD beispielsweise wird durch einen Blick in ihr letztes Wahlprogramm besonders deutlich, wie diese den Konzern in die Hände spielen. Hier findet man Forderungen wie ein Abschaffen der Erbschaftssteuer, der Vermögenssteuer und Gewerbesteuer. Dies stellen sie dar, als ob sie Steuern generell vermindern wollten und somit auch die kleinen Leute entlasten. Aber wie offensichtlich wird, sind dies nur leere Behauptungen, um die ArbeiterInnen hinter sich zu holen, denn diese profitieren von den Forderungen der AfD kaum. Wer hiervon wirklich profitiert, sind diejenigen, welche eh schon viel zu viel haben. Die Polizei und der Staat bekämpfen rechte Kräfte und deren Ideologie nicht ernsthaft. Sichtbar ist dies gewesen in Hanau, Halle oder bei den vor kurzem jährenden Anschlägen in Rostock-Lichtenhagen. Auch die vergangenen Polizeimorde, einschließlich dem in Mannheim am 2. Mai dieses Jahres, passen in dieses Muster. Bei diesem wird trotz 120 Videos und 70 Zeugenvernehmungen immer noch von der Unschuldsvermutung gesprochen. Der 47-Jährige soll laut der Staatsanwalt an einer, Zitat, Lage- und fixationsbedingten Atembehinderung in Kombination mit einem Ersticken durch eine Blutung in die beiden oberen Atemwege, Zitat Ende, verstorben sein. Die Ursache hierfür wird nicht genannt und die Videos, die die meisten von uns gesehen haben dürften, werden anscheinend einfach ignoriert. Wäre dieser Mann auch gestorben ohne diesen Polizeieinsatz? Hier sieht man die Zusammenarbeit von Polizei und Gerichten in Bezug auf ableistische und rassistische Gewalttaten. Auch die regelmäßigen Enthüllungen rechter Chatgruppen bei der Polizei zeigen, wie verbreitet Rechte bis hin zu faschistischer Ideologie dort ist. Rechtes und rassistisches Gedankengut ist in der Polizei, im Staat sowie unserem gesamten Gesellschaftssystem tief verankert. Somit ist der Nährboden für die Spaltung der Gesellschaft, welche den Konzernen und Mächtigen nützt, immer noch da. Die aktuell zunehmenden Repressionen zeigen deutlich, dass der Staat kein Interesse daran hat, den Faschismus gesamtheitlich und effektiv zu bekämpfen und seine Bekämpfung sogar noch deutlich erschwert. Besonders wenn der Kampf gegen Faschismus die Verschleierung gesellschaftlicher Probleme entlarvt. Dies zeigt sich bei Joe und Dee. Die Genossen müssen nun nach Ablehnung ihrer Revision ihre Haftstrafen von jeweils 4,5 und 5,5 Jahren in Ravensburg absitzen, weil sie sich konsequent gegen Faschismus einsetzen und einen klaren Klassenstandpunkt vertreten. Ebenso verdeutlichen die weiteren aktuellen Repressionsfälle in Baden-Württemberg, wie stark der Staat gegen Antifaschismus vorgeht. Mehrere GenossInnen stehen derzeit wegen den AfD-Gegendemonstrationen von 2021 und anderen Belangen in Karlsruhe vor Gericht. Der Staat nutzt die Repression, um AntifaschistInnen, KommunistInnen und andere Linke zum Schweigen zu bringen. Dies ist ein harter Schlag gegen unsere Bewegung, aber wir bleiben stark und lassen uns nicht unterkriegen. Wir stehen solidarisch Seite an Seite und kämpfen weiter dafür, dass irgendwann der Faschismus nie mehr an die Macht kommt, die faschistische Bewegung ausgelöscht wird und endlich eine solche Staatsform tatsächlich der Vergangenheit angehört. Dieser Kampf ist weiterhin aktuell. Rechte Akteure stehen schon in den Startlöchern und die berechtigte Wut der Bevölkerung aufgrund der Abwälzung der Kriegskosten, zum Beispiel in Form der Gasumlage, in für das Kapital und den Staat angenehmere Bahnen zu lenken. Wir müssen auch jetzt die Ideologie rechter Akteure entlarven und linke Antworten auf die aktuellen Krisen geben. Auf den Staat ist hierbei offensichtlich kein Verlass, eben weil dieser nicht unsere Interessen als ArbeiterInnen, AntifaschistInnen und Linken vertritt. Wir müssen an Geschehenes erinnern, aus ihm lernen und umso konsequenter unter den heutigen Bedingungen den Kampf weiterführen. Erinnern heißt kämpfen.
Vielen Dank für den Beitrag. Es spricht nun für die DIDEF die Nalan Erol. Bitte schön.
Danke. Auch ich begrüße euch im Namen der DIDEF Föderation Demokratischer Arbeitervereine e.V. Mannheim und heiße euch alle herzlich willkommen. Ich möchte mich an erster Stelle dafür bedanken, dass wir alle heute hier sein können, und bedanke mich natürlich ausdrücklich bei der VVN auch für die wichtige Arbeit, die sie seit Jahren leisten. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, die Studie Nationale Diskriminierungs- und Rassismusmonitoring NADIRA des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung DEZIM hat im Jahr 2021 zwischen April bis August eine Telefonumfrage gestartet. Es wurden 5000 Menschen in Deutschland über Rassismus befragt. Ca. 25% der Menschen gaben an, dass sie schon selber Opfer waren. Doch wer sind diese Menschen, die Rassismusopfer sind? Warum werden sie angegriffen? Selbst wir wurden als Migranten-Selbstorganisationsverein auch schon. Uns wurde die Frage auch schon gestellt. Gibt es Rassismus heute überhaupt noch? Wir sagen leider ja. Rassismus gibt es nach wie vor noch, nur auf eine andere Art und Weise. Ob in der Schule, auf der Arbeit, im Bus, in der Bahn, bei einer Kontrolle oder bei einer Wohnungssuche. Überall sind Menschen mit Migrationsbiografie, Menschen mit unterschiedlicher Identität, Menschen mit unterschiedlicher Ideologie, Hautfarbe, Glauben. Sei es Juden oder Jüdinnen, Sinti und Roma, sei es Muslime oder Musliminnen. Diese Menschen werden tagtäglich dem Rassismus ausgesetzt. Wir sehen das Rassismus als ein gesamtgesellschaftliches Problem, den wir nur gemeinsam mit Kennenlernen der Personen und Kulturen, mit Empathie und ohne Vorurteile lösen können. Denn nicht nur das Jahr 1945, sondern Solingen, Mölln, Kassel, Hanau, Ludwigshafen, sogar Schönau, das vor unserer eigenen Haustür ist, hat uns bewegt und prägt uns alle. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, nur wie sieht es mit der AfD und der Polizeigewalt aus? Ist die AfD wirklich harmlos und versteht man sie falsch? Sind Polizisten wirklich unsere Freunde und unsere Helfer? Die Politik der AfD ist eindeutig menschenunwürdig. Die Vorurteile an Menschen, die nicht wie sie selber denken und agieren, sind nicht willkommen. Diese Menschen werden als Ausländer bezeichnet, die in ihre Heimatländer zurückgehen sollen. Nur wer entscheidet dieses? Die Arbeitsmigration vor über 50 Jahren war eine andere. Da waren die sogenannten Ausländer herzlich willkommen. Denn sie waren für Tätigkeiten, die kein AfD übernehmen würde, gut genug. Die Politik, die die AfD über Ausländer publiziert, ist nicht hinzunehmen. Dies verurteilen wir. So wie wir das Vorgehen der Polizisten, zum Beispiel an People of Color mit willkürlichen, grundlosen Kontrollen, genauso verurteilen. Dies ist genauso nicht hinnehmbar. Nicht zuletzt der Fall am 2. Mai 2022. Einen Menschen, der psychische Probleme hat, festzunehmen und Gewalt anzuwenden, ist genauso menschenunwürdig. Dies ist leider auch kein Einzelfall mehr. Es betrifft hauptsächlich Menschen mit Migrationsbiografie. Daher haben diese Menschen auch kein Vertrauen der Polizei gegenüber. Als Migranten-Selbstorganisationsverein agieren wir in verschiedenen Bündnissen, wie zum Beispiel Mannheim gegen Rechts oder das Friedensbündnis Mannheim. Durch unsere Initiative gibt es auch eine Gruppe, die 2. Mai-Gruppe nennt, und die Gruppe Schönau 92 nicht vergessen, wo Einzelpersonen und Organisationen mit uns mitarbeiten. Alle, die mitarbeiten möchten, sind natürlich dazu gerne aufgerufen und herzlich eingeladen. Wir gehen als DIDEF Föderation Demokratischer Arbeitervereine bundesweit auf die Straßen und setzen uns für eine friedliche Welt ein. Das Vorgehen an die Lechleiter-Gruppe verurteilen wir. Genauso verurteilen wir die AfD und sagen nun klar deutlich ein lautes Nein. Nein gegen rechte Kante. Nein gegen jeglichen Faschismus und Rassismus. Nein gegen Gewalt auf der ganzen Welt. Geht bitte auf die Straßen
Lasst euch nicht unterkriegen. Zeigt allen Rassisten und Faschisten eine rote Karte. Vielen Dank.
Banda Basotti, Viva Zapata.
Kommen wir mit der Luna Park 21 und der Sommerausgabe, aus der wir euch schon in der letzten Ausgabe des linken Medienspiegels einen Artikel vorgestellt haben, zur Welternährungskrise. Wir fragen uns, wie es kommt, dass so viele Länder von Weizenexport aus Russland und der Ukraine abhängig sind. Ein Teil der Antwort haben wir im zweiten Teil des längeren Artikels »Der Ukraine-Krieg und die Welternährungskrise« gefunden. Den ganzen Artikel findet ihr online unter lunapark21.net. Hier der zweite Teil des Artikels Ukraine-Krieg und Welternährungskrise.
Landwirtschaft in der Ukraine unter ausländischer und Oligarchenkontrolle. Verhandlungen, um Zugang zu den von Russland kontrollierten ukrainischen Häfen zu bekommen, sind sinnvoll, damit das eingelagerte Getreide in die Länder gelangen kann, die auf die Lieferungen warten. Zugleich ist aber klar, dass es nur zum geringeren Teil um die ukrainischen Bauern geht, die ihre Ernte nicht verkaufen können und die in den Medien vorzugsweise präsentiert werden. Bereits 2015 wurde die Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzfläche der Ukraine von ausländischen Unternehmen kontrolliert und weitere rund 10% sind das Eigentum von Oligarchen, von denen einige hunderttausende Hektar besitzen. Zu den deutschen Investoren, die über Leasingverträge am ukrainischen Landgrabbing beteiligt sind, gehören die Agrarius AG, die German Agrar GmbH und die KTG Agrar SI. Dessen ungeachtet ist durch den Überfall Russlands auf den benachbarten Oligarchenstaat für zahlreiche arme Länder, deren Versorgung von Getreideimporten abhängt, eine akute Krisensituation entstanden. Laut FAO importierten im letzten Jahr 26 Länder über 50% ihres Weizens aus Russland bzw. der Ukraine. 17 davon zu über 70%. Zu letzteren gehören bevölkerungsreiche Länder wie Ägypten und Länder mit bereits existierenden akuten Versorgungskrisen wie Madagaskar und Libanon. Zwar sind russische Getreideexporte kein direkter Gegenstand von Sanktionen, werden aber durch die Sanktionen im Finanzverkehr SWIFT erheblich behindert. Russland wird beschuldigt, den Zugang zu Nahrungsmitteln als Waffe einzusetzen, wobei wegen der fehlenden Bestätigung von unabhängiger Seite letzten Endes unklar bleibt, ob die Verminung der ukrainischen Häfen, die den Getreideexport behindert, durch Russland oder zum Schutz vor der russischen Marine durch die Ukraine erfolgte. Die Situation wird durch Exportverbote für landwirtschaftliche Produkte verschärft, die von den Kriegsparteien selbst und von 20 weiteren Ländern verhängt wurden. Oftmals, weil sie um ihre eigene Versorgungssicherheit bangen. Zu diesen Ländern zählen Argentinien, Indonesien, Indien, Iran, Kasachstan und die Türkei. Diese kriegsbedingte Entwicklung stößt auf eine Situation, bei der die Menschen, insbesondere in den armen Ländern, schon länger als 2 Jahre unter Einkommensverlusten durch Covid-19 zu leiden haben. Doch die finanzielle Situation ist nicht nur auf der Ebene von Familienhaushalten prekär. Auch viele Staatshaushalte stoßen an ihre Grenzen. Nach den Brotrevolten in den Jahren 2007 und 2008 begann, wie oben erwähnt, zahlreiche Regierungen im globalen Süden die Lebensmittelpreise zu subventionieren, um erneute Preisanstiege für Lebensmittel abzufedern. Tatsächlich kehrte der FAO-Lebensmittelpreisindex 2008-117 nie wieder auf das Niveau vor 2007, als er zwischen 60 und 70 pendelte, zurück. Für 2010 bis 2014 lag er im Durchschnitt bei 119, also dauerhaft über dem ehemaligen Höchstwert von 2008. Nach einigen Jahren mit leichtem Absinken wurde bereits im vorigen Jahr mit einem Index von 125 ein neuer Rekordwert erreicht. Viele Staaten sind am Limit ihres finanziellen Spielraums. Daraus entstehende Risiken befürchtend, warnte die Bundesakademie für Sicherheitspolitik in einem Arbeitspapier vor möglichen inneren Unruhen im Nahen und Mittleren Osten, insbesondere in Ägypten, Jordanien, Tunesien und Libyen. Im finanziell angeschlagenen Ägypten, dem weltweit größten Weizenimporteur, 80% davon aus Russland und der Ukraine, erschweren die hohen Preise zusammen mit der leeren Staatskasse die Subventionierung von Brot. Steigende Brotpreise lösten dort wiederholt soziale Proteste aus und spielten beim arabischen Frühling im Jahr 2011 eine Rolle. Im Libanon, noch immer geschwächt durch die verheerende Explosion im wichtigsten Hafen im Jahr 2020, reichten schon im Februar die Vorräte in den Getreidespeichern nur noch für einen Monat. Die Regierung bat die USA, um 20 Millionen US-Dollar, um Weizenimporte zu finanzieren. Libyen, das nach dem misslungenen Versuch eines Regime-Change von 2011 bis 2020 von einem Bürgerkrieg erschüttert wurde und zuletzt über 60% seines Weizens aus der Ukraine und knapp 15% aus Russland bezog, ist ein besonders tragisches Beispiel für das Nicht-zur-Ruhe-Kommen aufgrund der multiplen Krisen, die den Globus erschüttern. Die langfristige Entwicklung, die zu diesen Importabhängigkeiten führte, kommt dabei kaum zur Sprache. Die Analyse von IPES Food weist darauf, dass die Abhängigkeit von Nahrungsmittelimporten besonders in den afrikanischen Ländern in den 1980er Jahren entstand, als die Weltbank und der Internationale Währungsfonds Strukturanpassungsprogramme verordneten. Diese Programme förderten sogenannte Cash Crops, Produkte für den Weltmarkt, verbunden mit Profiten für die meist großen und zum Teil ausländischen Agrar- und Handelsunternehmen und mit gewissen Einnahmen für die Regierungen der Exportländer, die unter anderem dem Schuldenabbau dienten. Zugleich wurden diese Länder für Lebensmittelimporte geöffnet und somit ausländischen Konzernen neue Absatzmärkte erschlossen. Im Ergebnis dieser von den internationalen Finanzinstitutionen angestoßenen Entwicklung haben sich im subsaharischen Afrika die Ausgaben für Lebensmittelimporte in den letzten Jahrzehnten mehr als verdreifacht. Sie beliefen sich 2019 auf 43 Milliarden US-Dollar. Aus den landwirtschaftlichen Importen ergibt sich ein Handelsdefizit, das zwar kleiner ist als anfänglich vermutet, aber für das subsaharische Afrika betrug es im Durchschnitt immer noch 5 Milliarden Dollar pro Jahr, gab es keine Entwicklung in Richtung Ernährungssouveränität. Die exportstärksten Länder sind Ghana, Kenia und die Elfenbeinküste. Sie exportieren vor allem Kakao, Kaffee, Tee und Baumwolle, während Weizen, Reis und Gefrierfleisch importiert wird. Inzwischen sorgt sich auch die Weltbank um einen Zustand, dessen Entstehung sie selbst mit verursacht hat. In einem ihrer Blogs wurde im November 2020 darauf hingewiesen, dass ein großer Teil der importierten Nahrungsmittel vor Ort produziert bzw. über innerafrikanischen Handel abgewickelt werden könnte, was auch zur Schaffung dringend benötigter Arbeitsplätze beitragen würde. Im IPES-Food-Bericht wird darauf hingewiesen, dass es eines erheblichen politischen Willens und eines langen Atems bedürfe, um den Dauermodus der globalen Ernährungskrise zu verlassen. Täte man dies, würden regionale Krisen wie der Ukraine-Krieg bei den Nahrungsmittelpreisen nicht gleich Schockwellen um den gesamten Globus schicken. Doch die Hürden sind hoch, denn mit der jahrzehntelangen Verdrängung traditioneller Nahrungsmittel, Hülsenfrüchte, Süßkartoffeln, Maniok, Hirse, haben sich die Ernährungsgewohnheiten geändert und das Fachwissen zum Anbau dieser Pflanzen ist geschrumpft. Auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Jahr 2015 wurden 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung verabschiedet. Ziel Nummer 2 ist mit Null Hunger bis 2030 überschrieben. Man wähnte sich auf dem Weg dahin. Während die offiziellen Statistiken Anfang der 2000er Jahre über 800 Millionen chronisch hungernde Menschen auswiesen, lag diese Zahl von 2015 bis 2019 bei durchschnittlich 626 Millionen. Allerdings stagnierend und nicht mit dem notwendigen Abwärtstrend über die 5 Jahre. Im Kontext der Corona-Pandemie kamen 2020 schlagartig 140 Millionen Menschen dazu. Die Zahlen für 2021 liegen noch nicht vor. In ihrer eingangs erwähnten Analyse rechnet die FAO je nach einem Szenario mit zusätzlichen 7,6 oder 13,1 Millionen Personen, die infolge des Ukraine-Konflikts global in die Kategorie der chronisch Hungernden abrutschen werden. Optimisten sehen in der aktuellen Krise eine Gelegenheit, Window of Opportunity, um eine Trendwende in der Welternährungspolitik zu erreichen und alte Fehler zu korrigieren, die zu der ungenügenden Resilienz geführt haben. Angesichts der dritten Preisexplosion bei Nahrungsmitteln innerhalb von 15 Jahren geben die Experten von IPES Food 5 Empfehlungen für den Umgang mit der Welternährungskrise und ihrer aktuellen Zuspitzung. Schuldenerlass und finanzielle Unterstützung für die gefährdetsten Länder. Hartes Durchgreifen gegen Spekulationen mit landwirtschaftlichen Produkten, einschließlich der Besteuerung von Finanzprodukten. Aufbau regionaler Getreidereserven, verbunden mit der Schaffung von Solidaritätsmechanismen zwischen den Ländern, um einseitige Exportverbote zu verhindern. Wiederaufbau inländischer Nahrungsmittelproduktion in Ländern, in denen diese größtenteils verschwunden ist, mit dem Ziel, einen gewissen Grad von Selbstversorgung zu erlangen. Etablierung resilienter agrarökologischer Anbauverfahren, die weniger von externen Inputs abhängig sind, ferner eine Reduzierung der Nutzung von Ackerland für Nicht-Nahrungszwecke, zum Beispiel Agrotreibstoffe bzw. Viehfutter, Soja und Getreide. Dass diese Trendwende erreicht wird, ist leider nicht sehr wahrscheinlich. Bislang sind es vor allem die Trittbrettfahrer, die versuchen, die Gunst der Stunde zu nutzen. An erster Stelle steht da bekanntlich die Rüstungsindustrie. Aber auch die Landwirtschaft bleibt nicht verschont. In einem ausführlichen Interview mit dem Tagesspiegel am 3. Mai beschwört der Cheflobbyist des Bayern-Konzerns Matthias Berninger die größte Hungersnot der Menschheitsgeschichte herauf, um anschließend zu beteuern, dass der Konzern alles Menschenmögliche getan hat, um dort, gemeint ist die Ukraine, Saatgut für Mais rechtzeitig auszuliefern. Eine zynische Beteuerung, wenn man weiß, dass Saatgutkonzerne in Ländern wie Kenia Gefängnisstrafen für Bäuerinnen und Bauern nicht nur androhen, sondern auch durchsetzen, wenn diese kommerzielles Saatgut untereinander tauschen, statt es von den Konzernen zu kaufen. Grundlage dafür ist ein Abkommen zur Kommerzialisierung von Saatgut. Andere Trittbrettfahrer sind die Agrarverbände in der EU, die erreicht haben, dass die ökologischen Vorrangflächen, die für den Erhalt der Biodiversität reserviert waren, wegen des Ukraine-Krieges wieder in Nutzung genommen werden dürfen. In Deutschland zwar nur zur Futternutzung ohne Pestizideinsatz, in anderen EU-Ländern ohne jede Einschränkung. Alles in allem kein gutes Anzeichen für die dringend erforderliche Trendwende.
So, nun ein Video zur Unterstützung der Aktionen von sehr vielen politischen Spektren zur Vorbereitung des globalen Streiktags am nächsten Freitag. Gestern gab es in Berlin eine sehr gute Aktion von Extinction Rebellion. Ein Bericht und Fotos könnt ihr finden auf der Webseite Heise Telepolis. Nun ein Lied, ein Video dazu.
Ich würde nicht nur das Lied vortragen, sondern auch viel dazu sagen, was politisch alles falsch bei uns rennt. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch als Politiker alles vom Überlebenswillen gedeckt.
Ja, Tag, hier ist Haru. Ich habe jetzt einiges noch zu sagen, hauptsächlich zur Polizeigewalt, die ja auch in Mannheim zu tödlichen Auswirkungen geführt hat im Mai. Und zwar gleich zweimal innerhalb von 9 Tagen. Am 2. Mai ist am Marktplatz ein Mann von der Polizei, ich sage zu Tode geprügelt worden. Es war die offiziellen Verlautbarungen jetzt auch von der Staatsanwaltschaft, war ja teilweise in den Mannheimer Morgen nachzulesen in den letzten Tagen. Die haben ja zugegeben, dass der Tod des betroffenen Menschen, eines 47-jährigen Mannes, der vorher in der Psychiatrie war, dort weggelaufen ist und dann von der Polizei sag ich mal, eingefangen wurde, dass der eines nicht natürlichen Todes gestorben ist. Und das konnte man ja auf mehreren Videos auch sehen, die dann Leute im Umkreis des Tatorts gemacht haben. Es war ja der 2. Mai, das war ein Montag, strahlendes, schönes Wetter, wo dieses grausame Geschehen ablief, mittags um 12 Uhr auf dem Marktplatz. Da sind ja auch, wenn da kein Markt stattfindet, da sind ja auch verschiedene Cafés, und da waren eine Menge Leute, die haben das mehr oder weniger mitgekriegt, und da sind welche hingerannt, die haben dann Videos gemacht, die wurden dann eingestellt auf Internet und so weiter. Und da konnte man das ganz deutlich sehen, dass der Mann gefesselt auf dem Boden lag, mit dem Gesicht zur Erde, und dann ein Polizist ziemlich heftig auf ihn eingeschlagen hat. Damals hieß es, es hat Spuren von Gewalt gegeben in den ersten Verlautbarungen einer Pressekonferenz 2 Tage danach, am 4. Mai, das war auch in der Zeitung zu lesen, immer noch mal morgen. Also beteiligt waren die Staatsanwaltschaft, die Zuständige, ein Mensch vom LKA und der Polizeipräsident. Und da hieß es Spuren von Gewalt, aber es kann auch durch einen Herzdefekt passiert sein, so ungefähr hieß es. Und da versuchte man schon, also ein bisschen abzulenken oder Zeit zu gewinnen. Jetzt ist man also ein bisschen näher dran, würde ich sagen, am tatsächlichen Geschehen. Aber es heißt immer noch Unschuldsvermutung. Gut, das ist eine formale Sache. Klar, solange jemand nicht verurteilt ist, gilt die Unschuldsvermutung. Aber es war eine Gewaltaktion, die vermeidbar war, und die... Was da wieder auffällig ist, es handelte sich um einen Menschen, der Hilfe bedurfte, einen psychisch kranken Menschen. Und ja, fatalerweise ist es so, dass laut einer Untersuchung von einem Kriminologen, Felfe, das war auch ein Artikel im Mannheim am Morgen, da Anfang Mai, nach der Tat, der sagt, dass von 4 Menschen, die durch Polizeigewalt zu Tode kommen, 3 psychisch krank sind. Das ist eine erschreckend hohe Zahl, 3/4. Und da stimmt wohl was nicht. Das zeigt, dass die Polizei keine Empathie hat, normalerweise, wenn es um psychisch Kranke ist. Dass man sich fragen muss, kann man überhaupt Polizei rufen? Ist das nicht viel zu riskant, wenn eine Hilfe bedarf? Und so weiter. Und 9 Tage später hat es einen zweiten ähnlichen Fall in Anführungszeichen gegeben, wo wieder ein psychisch kranker Mensch durch Polizeigewalt zu Tode kam. Dieses Verfahren ist eingestellt worden. Der Mann hatte Streit mit seiner Mutter im Stadtteil Mannheim-Waldhof, und er soll sich mit einem Messer verletzt haben. Und jetzt heißt es, daran wäre er auch, an diesen Verletzungen, die er sich selbst zugefügt hat, wäre er gestorben. Am Anfang war das nicht so klar. Es ist nämlich auch auf den Mann geschossen worden, aufs Bein. Der kann ja auch daran gestorben sein. Gut, wir wissen das nicht. Aber die Aussage der Polizei und der Staatsanwaltschaft, die kann auch mit Recht zweifelt werden. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob es nachher herauskommt, dass der Mann auch durch Polizeigewalt letztlich zu Tode kam. Weil dann sehen wir, dann kann jeder erkennen, der das überhaupt wahrnimmt, dass Mannheim auch eine problematische Stadt ist, was Polizeigewalt angeht, wenn innerhalb von 9 Tagen 2 Menschen durch Polizeigewalt zu Tode kommen. Also wir wollen, die Initiative Mai, erst 2. Mai, wo ich auch mitmache, wir wollen, dass das möglichst schnell beides aufgeklärt wird. Wir wollen auch, dass daraus Konsequenzen gezogen werden, dass die Polizei einfach sensibel mit kranken Menschen umgeht, auch mit gesunden natürlich, und nicht gleich schießt, wie es ja, das ist jetzt die Überleitung zur ersten Augustwoche, da sind ja 4 Menschen in einer Woche durch Polizeigewalt zu Tode gekommen. Der letzte war ein Jugendlicher, auch psychisch krank, und wo gleich geschossen wurde, und sogar aus einer Maschinenpistole 5 Schüsse. diese ganze brutale Attacke auf diesen Jugendlichen, der zu seinem Tod führte, das ist jetzt rausgekommen, das kann nicht mehr vertuscht werden. Das war das, was ich zur Polizeigewalt erstmal sagen wollte. Einen Termin schon mal. Am 2. November soll eine Kundgebung am Tatort sein. Dann, das sind dann genau ein halbes Jahr nach dem Geschehen. Also 2. November und ein paar Tage später, am 5. soll dann eine Demo sein. Das ist geplant und es wird wahrscheinlich auch so durchführen. Jeder Interessierte wird dann natürlich noch rechtzeitig informiert.
So, nachdem wir später zu weiteren Themen und Buchtipps kommen, hier ein Beitrag, der über den Tellerrand Mannheim hinausgeht, bundesweit und auch global zu diesen zunehmenden Tötungen und Morde durch die Staatsgewalt Stellung nimmt.
Jetzt mit einem Mitglied der Internationalen Jugend Leipzig. Wir befinden uns an der Ahornstraße in Paunsdorf und unweit von hier kam es letzte Woche dazu, dass beim Polizeieinsatz ein 36-jähriger Mann in seiner eigenen Wohnung erschossen wurde. Und ihr habt heute eine Demonstration hier angemeldet. Ja, was war quasi die Intention dahinter? Wieso seid ihr jetzt hier und nicht in der Innenstadt?
Okay, also konkret hier sind wir, weil es hier passiert ist und weil sich unserer Einschätzung nach kaum wirklich fortschrittliche oder revolutionäre oder klassenkämpferische Kräfte um Paunsdorf scheren. Paunsdorf wird für gewöhnlich den Rechten, beispielsweise der AfD, überlassen. Und wir dachten, okay, der Mord ist hier passiert. Es macht deswegen Sinn, hierher zu kommen. Und ja, hoffentlich auch ein paar Menschen von hier zu erreichen.
Ein Mensch wird von der Polizei erschossen. Das ist eigentlich nichts Alltägliches hier. Wie ist euer Informationsstand dazu? Was kannst du uns jetzt zu dem Fall erzählen?
Also der allgemeine Informationsstand um die Tat herum ist relativ gering. Was bekannt ist, ist, dass halt eben ein 36-jähriger Mann, und ich glaube, es ist auch bekannt, dass er psychische Probleme hatte und scheinbar auch schon in Anführungszeichen kriminell aufgefallen ist, in seiner Wohnung erschossen wurde bei einem Einsatz der Polizei. Es ist nicht bekannt, wie viele Schüsse abgefeuert wurden. Es ist bekannt, dass die Person, die angeschossen wurde, im Krankenhaus verstorben ist an ihren Verletzungen. Es ist soweit auch bekannt, dass keine Polizisten verletzt wurden oder auch dass es auch keine weiteren Zeugen gibt, außer der Polizei selber und natürlich dem Toten. Groß drumherum gibt es eigentlich kaum Informationen. Es wurde gesagt von der Polizei aus, dass es sich um einen Verdächtigen in einem Raubdelikt handelt, aber jetzt ohne weitere Informationen drumherum. Es kursieren verschiedenste Gerüchte, beispielsweise unter unserem Instagram-Post wurden Dutzende verschiedene Gerüchte verbreitet von irgendwelchen, sogar von einem Mord, der da passiert sein soll, die Person an dem Tatort begangen haben soll, aber nichts ist bekannt. Müssen wir davon ausgehen, dass es sich um deutlich übertriebene Polizeigewalt handelt gegen potenziell eine Person mit psychischen Problemen.
Du hast es selbst angesprochen, also höchstwahrscheinlich hatte die Person auch eine kriminelle Vorgeschichte. Es passiert in Deutschland ja nicht so oft oder es ist nicht so populär, sich quasi für Kriminelle einzusetzen. Wie ordnet ihr das denn in dem ganzen Kontext ein?
Also es ist eine wichtige Frage, weil das eben auch nicht, also für viele Leute auch nicht ganz klar ist. Weil da eben auch so ein Stigma da drumherum existiert. Wir würden konkret in verschiedene Arten von Kriminellen unterscheiden und sagen, es gibt Kriminelle, die sich gegen ihre Mitmenschen also direkt parasitär richten, organisierte Bandenkriminalität, faschistische Bandenkriminalität, alles was in diese Riege fällt. So etwas lehnen wir ab, sowas unterstützen wir auch nicht. Dann würden wir nochmal unterscheiden oder beziehungsweise sagen, dass es Kriminelle gibt, Kriminelle aus der arbeitenden, lohnarbeitenden Klasse, die halt ihren Lebensunterhalt nicht mehr anders bestreiten können, außer sich durch Kriminalität, also durch Diebstahl, ob es jetzt Lebensmittel, ob es jetzt geringe Geldbeträge oder Gegenstände ist, die dann sozusagen verkauft werden für Geldbeträge, vielleicht auch im Zusammenhang mit einer Drogenabhängigkeit, was wir sozusagen auch als Krankheit ansehen. Und wenn sich das halt nicht direkt gegen die Klassengeschwister nicht direkt gegen die einfachen Leute richtet, sondern eben bei einem Großkonzern, sagen wir bei einem Aldi oder so, geklaut wird, um sich halt über Wasser zu halten, ist das für uns grundsätzlich kein Problem. Für uns sehen wir eher das Problem, dass es halt überhaupt so eine Situation gibt, dass halt Leute beispielsweise mit ihren psychischen Krankheiten alleingelassen werden, mit ihrer Drogenabhängigkeit oder halt eben nicht genug Geld haben. Wir lehnen natürlich ab, wenn da sozusagen so, oder verurteilen das, wenn dadurch weitere Menschen bedroht werden, so, das unterstützen wir nicht. Und wie wir in unserem Redebeitrag noch zeigen werden oder genauer erklären werden, wollen wir die Brücke weg vom Individuum an sich schlagen, sondern halt hin zu den gesellschaftlichen Zuständen. Ja.
Ja, gesellschaftliche Zustände, es ist ja jetzt auch kein Fall, der irgendwie isoliert für sich selbst steht. In den letzten Wochen, diesen Sommer, kam es öfters zu Polizeieinsätzen, die dann für Menschen tödlich geendet sind. Anfang August zwei in Hessen, zwei in Nordrhein-Westfalen. Der letzte war, als ein 16-jähriger junger Mensch dann auch durch, ich glaube, 6 Schüsse aus einer Maschinenpistole gerichtet wurde. Wie gefährlich ist die Polizei denn für Menschen, die marginalisiert sind, die suchtkrank sind, die vielleicht psychische Probleme haben? Wie würdet ihr das einschätzen?
Also ja, du hast eigentlich gerade die Lage ganz gut zusammengefasst. Wir würden sagen, sehr gefährlich. Es muss ja schlussendlich nicht immer auf eine Tötung, auf einen Mord hinauslaufen. Tägliche Schikane, Gewalt, die eben nicht bis zum Mord geht, kommen viel deutlich oder viel häufiger vor. Uns ist auch aufgefallen, dass es gerade zu einer Mehrung von Tötungsdelikten durch die Polizei kommt. Ja, wir können das jetzt noch nicht einschätzen, ob das zwangsweise weiter steigen wird, ob das US-amerikanische Verhältnisse annehmen wird. Da sind natürlich nochmal, die Situation ist nochmal ein bisschen eine andere, auf jeden Fall. Wir wollen die nicht gleichsetzen. Aber es ist auffällig, dass es auch eben hier in Deutschland passiert. Und dass es eben auch beispielsweise verstärkt Migranten und MigrantInnen passiert, dass es Menschen mit psychischen Erkrankungen passiert, dass es armen Menschen passiert.
Ja, jetzt vielleicht auch vor dem Hintergrund, wenn ich spontan dann nochmal nachfragen kann, was uns jetzt im Winter erwartet mit der Gasumlage, der galoppierenden Inflation. Aus meiner Perspektive spitzt sich da gerade was zu. Du sagst, wir sind noch weit weg von amerikanischen Verhältnissen. Dennoch bleibt bei mir die Frage offen, wie können sich denn Communities schützen, beziehungsweise auch Menschen, die vielleicht vereinzelt sind, Probleme mit der Polizei haben, ihre eigene Sicherheit da erhöhen, vielleicht im Umgang mit der Polizei, aber auch im Alltäglichen.
Also wir fordern natürlich niemanden zu eskalierendem Verhalten auf. Wie wir aber alle wissen, beurteilt es die Polizei immer sehr eigenständig, was sie für eskalierendes Verhalten, was sie für Widerstand gegen die Staatsgewalt hält. Wie wir alle wissen, kommt auf eine Anzeige immer eine Gegenanzeige. Ja, das ist im Großen und Ganzen ein bisschen schwierig mit, was kann das Individuum tun, um sich zu schützen. Denn als Individuum kann man vergleichsweise wenig tun. Natürlich empfehlen wir immer, für den Fall der Selbstverteidigung zu trainieren, so. Das kann natürlich auch nur bis zum gewissen Grad helfen. Wenn man beispielsweise an den Fall, also das war jetzt in NRW, mir fällt der Name jetzt auch nicht mehr ein, aber an den jungen Menschen, der sozusagen mit potenziellen Selbstmordvorhaben durch die Stadt ging und durch einen Zaun hinweg von der Polizei erschossen wurde, so, der hätte nichts tun können in dem Moment. Die haben den halt erschossen. Konkret zur Sache mit den Antikrisenprotesten, mit der Antikrisenprotestbewegung, da sind wir auf jeden Fall auch Teil davon und wollen auch ganz klar sagen, jeder, der wirklich was in diesem System verändern will, und da gehört Polizeigewalt nun mal dazu, sollte auch daran teilnehmen. Man sollte sich organisieren in konkreten, in klassenkämpferischen Organisationen und aktiv diese Protestbewegungen mitfördern, sie nicht den Rechten überlassen und vielleicht auch nochmal hier den Bogen zu schlagen zu der Polizeigewalt. Organisiert kann man sich auch zum Beispiel auf Demosituationen viel besser verteidigen. So Sicherheit durch Organisation, Sicherheit durch Gemeinschaft.
Wie beurteilst du das, dass jetzt höchstwahrscheinlich die Staatsanwaltschaft in Dresden in diesem Fall ermittelt? Wie viel Vertrauen hast du in diese Nachforschung? Was muss vielleicht passieren, dass da mehr Vertrauen oder mehr Hoffnung aufkommt, dass dieser Fall irgendwie aufgeklärt wird und wir am Ende dann wissen, was passiert ist.
Zu der Frage, ob wir je wirklich herausfinden, was dann in dieser Wohnung vorgefallen ist, das kann sein, also dass da noch genauere Pressestatements etc. folgen. Deren Echtheit können wir nicht überprüfen, so. Deswegen bleibt da ein Fragezeichen, ob wir je wirklich herausfinden, was da genau vorgefallen ist. Und zu der Frage, Vertrauen in die Polizei, haben wir keins. Uns ist kein Präzedenzfall bekannt, wo die Polizei in Deutschland, egal ob Sachsen, egal ob NRW oder ein anderes Bundesland, gegen ihre Kameraden, ich sage das bewusst so, richtig ermittelt hat. Also bis hin zu einer Anklage, die erfolgreich durchgegangen ist. Also wenn man das statistisch betrachtet, die verlaufen eigentlich immer im Sand. Und speziell im Fall eines Mordes durch die Polizei oder wie sie es nennen, Tötungsdelikt, ist uns da jetzt kein Gegenbeispiel bekannt. So, deswegen halten wir es für unwahrscheinlich, dass es zu einer Verurteilung kommt. Viel wahrscheinlicher erwarten da ein, zwei Leute gut bezahlte Urlaube.
Und wenn ich am Ende noch fragen darf, gibt es denn konkrete Forderungen, die ihr jetzt heute auch auf die Straße tragt? Das ist ja, in Amerika gibt es ja eine sehr große Bewegung, die gefordert hat, den Polizei die Finanzierung zu entziehen. Was sind konkrete Forderungen, die ihr für heute habt und vielleicht auch für die Zukunft?
Wir sehen es zum Beispiel nicht als sinnvoll, defund the police, also die Polizei oder beziehungsweise zu fordern, dass die Polizei weniger Mittel erhalten soll. Denn wir sind überzeugt davon, dass die Polizei für das kapitalistische System, in dem wir leben, absolut notwendig ist. Das ist praktisch die Forderung an einen Feind, sie selbst zu entwaffnen. Und wenn wir stark genug wären, sowas durchzusetzen, dann müssten wir nicht bei dieser Forderung aufhören. Dann könnten wir gleich direkt einen revolutionären Schritt nach vorne machen. Deswegen, wir sind nicht grundsätzlich gegen Reformen, wie beispielsweise hier, dass mehr SozialarbeiterInnen da involviert werden in Arbeit mit psychisch beeinträchtigten Menschen zum Beispiel, dass da öfter dann eher Sozialarbeiterinnen kommen als die Polizei. Aber alles in allem würden wir das eher als Tropfen auf den heißen Stein einschätzen. Unsere Forderungen heute konkret sagen Aufklärung des Mordes, eine Rechenschaftsziehung, also die Mörder sollen bestraft werden. Wir halten es zwar nicht für realistisch, aber ich denke, das gehört trotzdem dazu, dass man das fordert. Im Großen und Ganzen, wir müssen aktiv den Klassenkampf gegen dieses System führen. Keiner von uns ist dauerhaft sicher in diesem System. Natürlich besonders marginalisierte Gruppen leben in besonderer Gefahr. Aber ja, das ist ein System, in dem das Leben der breiten Masse so, der LohnarbeiterInnen, nicht viel wert ist. Und die Polizei ist ein Gewaltapparat des kapitalistischen Staates. Da gibt es nichts zu beschönigen.
Ja, danke. Das fand ich ein sehr aufschlussreiches Interview. Ich wünsche euch natürlich viel Erfolg jetzt hier im Folgenden.
Betonwüste statt Regenwald. Am 5. September waren zwei der bekanntesten indigenen AktivistInnen aus dem brasilianischen Amazonasgebiet zu Gast in Berlin. Unterstützt von Survival International und der Arbeitsgemeinschaft Solidarische Welt machten sie auf einer kleinen Kundgebung vor dem Brandenburg.
Carmen Souza performs Senhorinha.
Auf ihre lebensbedrohliche Lage aufmerksam.
Eigentlich kennen wir Luxemburg nur als großen Bankenplatz, als Steueroase. Wir werden in modernsten Bürokomplexen Fonds gemanagt. Aber so war das nicht immer. Die Kulturhauptstadt Esch erzählte dich.
Das war jetzt ein Sprung zur lokalen Produktion von Bermudafunk über die drei Kulturhauptstädte.
Mit seinem Stadtteil Bellwald.
Von Annette Lennart.
Kulierster Ort der Kulturhauptstadt. Kaum aus dem Parkhaus heraus verschlägt es einem den Atem. Denn rings um uns herum steht ein komplexes Eisenhüttenwerk, gigantisch, mit allem drum und dran. Allerdings auf Hochglanz poliert, denn es ist außer Betrieb. In der Mitte der Hochofen, 40 Meter hoch, daneben ragen riesig und rund schwarz glänzende Silos in den Himmel. Georges La führt uns durch seine Stadt und erklärt die Geschichte und die Gegenwart.
Ja, Bellwald ist an für sich meine Heimat. Und das spricht für Bellwald, das zeichnet Bellwald heute aus, dass Bellwald an für sich die Vergangenheit schön in einem, ja, schön repräsentiert, aber in die Zukunft weist mit den schönen Projekten, wo wir jetzt in Belval integriert haben, mit der alten Eisenhütte, wo wir natürlich nicht unsere Vergangenheit vergessen, wo Luxemburg aufgebaut hat.
Das Werk ist stillgelegt und nun Industriekulturdenkmal. So etwas gibt es auch im Ruhrgebiet oder im nahen Völklingen. Aber hier hat ein genialer Masterplan die alte Industrie mit modernsten neuen Gebäuden verschmolzen. Eine sogenannte Science City, eine Wissenschaftsstadt, ist mitten reingebaut. Sehr spannend durch die Kontraste. Monuments in the City heißt dieser Ansatz und er ist gelungen. Das Hotel, die Cafés, die Universität, die Musikhalle, alles ist irgendwie verbunden mit dem Werk. Wie ein Körper. Die Eisenhütte ist das Herz und die Gebäude die Organe. Die Bodenflächen und viele andere Häuser sind aus Ziegeln gebaut. Das verstärkt den industriellen Charme und verknüpft alt und neu. Die kleine Stadt Esch liegt im Süden Luxemburgs direkt an der französischen Grenze. Ich hatte vorher noch nie von ihr gehört. Esch hat sich aber nicht allein um den Titel beworben, sondern zusammen mit 18 Nachbargemeinden, 10 davon auf französischer Seite. Alle sind auf roter Erde gebaut. Eisenhaltig ist die. Terre Rouge, die rote Erde, oder Minette nennen die Leute dieses Land.
Vor 1840 muss man aber sagen, dass die Eisenverhüttung auch schon von den Römern und Kelten betrieben wurde, aber natürlich in einem anderen Maße. Und das Eisenerz wurde da einfach aufgelesen. Es hieß auch Wiesenerz. Es wurde an für sich auf der Wiese gefunden sozusagen und es wurden kleinere Produkte hergestellt.
Der Eisenerzgürtel erstreckt sich über 130 Kilometer hier vom Süden Luxemburgs nach Frankreich. In Luxemburg war der Abbau am leichtesten. Mit der Industrialisierung wurde der Erzabbau auch ausgeweitet.
Wir hatten den nördlichsten Ausläufer und im nördlichen Ausläufer konnten wir das Eisenerz an für sich abbauen in Galerien, wo wir dann horizontal in den Berg, also in den Berg, in die Hügel reingefahren sind, wo wir Galerien erschlossen haben, Minen erschlossen haben. Aber die Franzosen in ihrem größeren Teil, die mussten relativ schnell hinter der Grenze vertikal runter in den Boden. Das ist viel teurer, viel komplizierter und das war nicht so einfach zu bewerkstelligen. Also wir hatten an für sich da Glück mit unserem nördlichen Teil vom Eisenerzvorkommen. Das war eines der größten in Europa.
Das Minette hat zwar Eisenerz, aber keine Kohle, um es zu verhütten. Die musste gekauft werden. Ende des 19. Jahrhunderts fängt die Verhüttung schon an und 1907 beschließt die Gelsenkirchener Bergwerks AG in Esch eine Hütte zu bauen. Der Bürgermeister in Esch erklärt sich bereit, denen ein Stück Wald zu verkaufen und in wenigen Jahren entstehen 6 Hochöfen, Stahl- und Walzwerke. Dort werden Stahlträger, Profileisen, Spundbohlen produziert.
Mein Großvater hat in einer solchen Mine gearbeitet. Man kann auch sagen, unter solchen Bedingungen von Hand. Die Arbeiter, die mussten auch ihr Material, alles, was sie zum Abbau brauchten, selbst mitbringen und bezahlen. Das wurde nicht gestellt. Bohrenlampen, alles, was nötig war, um den Abbau zu betreiben, mussten sie aus eigener Tasche mal mitbringen.
Hart ist die Arbeit in der Hütte, aber vor allem am Hochofen. Georges geht mit uns direkt an den Fuß des Ofens. Da kam damals die 2000 Grad heiße geschmolzene Masse heraus. Auf dem rotglühenden Eisenstrom setzte sich die Schlacke ab und die wurde mit langen Rechen von Arbeitern heruntergeschoben. Nur Schutzkleidung schützte sie vor Hitze, Dämpfen und Funken. Es war dort auch sehr laut, zischte und donnerte. 24 Stunden in 3 Schichten wurde gearbeitet. Das Werk stand nie still. Keine 20 Meter entfernt vom Hochofen hat der Vater von Georges gearbeitet, als Kranführer. Dreck und Ruß ausgesetzt war aber die ganze Gegend, die gesamte Terre Rouge.
Ich habe hier 2 Kilometer weit weg habe ich eine Wohnung gehabt. Das war in den 80er Jahren. Das war so luftverschmutzt, wenn sie morgens, das hing vom Wetter ab, wenn die abends, wenn sie in der Nacht hier geblasen haben, und dann ging dann Staub mit Kalk runter und was weiß der Geier, was alles da mit runterkam. Da gingen sie morgens in den Briefkasten mit den Pantoffeln, da kamen sie rein. Ja, da war die Frau nicht ganz glücklich drüber. Ne? Und ja, dann hatten sie ja schwarze Fußabdrücke. Ne? Das war schon viel, das war nicht jeden Tag so. Die haben auch mal rot geblasen. Ne? Kann ich mich als Kind erinnern, wenn meine Mutter, die hatte mal Bettlaken draußen und je nachdem, wie der Wind kam, dann waren die Bettlaken wieder rot. Die waren wirklich rot. Dann hat man wieder reingenommen, wieder in die Maschine und dann ging es dann von vorne.
Arbeiter aus Italien, Kroatien, Deutschland, Portugal und Polen haben sich hier niedergelassen. Der Verdienst war nicht schlecht, aber zu welchem Preis? Krebs ist weit verbreitet, viele Arbeiter sterben früh, auch der Vater von George. Die Eigentümergesellschaften verdienten sehr gut, nicht nur am Stahl. Sie nutzten die Abgase des Ofens als Hitzequelle und es wurde Strom erzeugt für ganz Esch und Luxemburg-Stadt. Die Schlacke konnte auch verkauft werden zum Straßenbau und Schienenwegebau und das Abfallprodukt Phosphor ging an die Bauern im Norden des Landes. Luxemburg war damals eines der größten Zentren der Stahlindustrie. Das World Trade Center in den USA und 56 Wolkenkratzer in New York sind auf Luxemburger Stahlträgern gebaut worden. George fährt jetzt mit uns im Aufzug hoch, 8 Etagen, auf den oberen Rand des Hochofens. Ein weiter Blick auf die neuen Gebäude von Belval. Im Mittelpunkt, wie könnte es anders sein, eine Bank. Knallrot und sehr hoch mit interessanter Architektur. Daneben die neue Universität Luxemburgs in edler, grauer, skulpturartiger Hülle. Neue Wohnhäuser sind zu sehen, das große Shoppingcenter, ein Hotel, Gastronomie und ganz im Hintergrund die kleine Stadt Esch. Auch viel Grün gibt es rundherum. Dabei sah es einmal um Esch aus wie eine Mondlandschaft, durchpflügt von Stollen und Schürfgruben. Nur nach dem Niedergang der Eisenindustrie in den 80er Jahren hat der Wald sich seine Gebiete wieder zurückerobert. Heute ist aus der Mondlandschaft ein wunderschönes Ausflugsgebiet geworden. Per Rad und zu Fuß gibt es schöne Wege, immer wieder finden sich Zeichen der Industrie dort, Stolleneingänge und Bergwerksmuseen. Die 6 Gelsenkirchener Hochöfen sind in den 60er Jahren durch 3 moderne ersetzt worden und auch eine elektrobetriebene Hütte kam dazu. 6.000 Arbeiter insgesamt waren dort beschäftigt. Es wurde dann so viel Abgas produziert, dass Esch und auch die Stadt Luxemburg damit ihre gesamte Elektrizität erzeugen konnte. 1997 wurden die Hütten stillgelegt bis auf den elektrischen Ofen. Der arbeitet aber nicht mit Erz, sondern mit Schrott. Und das Stahlwerk ist spezialisiert auf Spundwände. Ein Hochofen wurde von einer chinesischen Firma total demontiert, in die Einzelteile zerlegt und in China wieder aufgebaut.
1997, an für sich 18 Jahre nachher, war der immer noch so modern, dass er so interessant für die Chinesen war, um ihn dann zu kaufen. Er lief bis vor 2 Jahren in China. Nach unserem Wissen wurde er wieder demontiert, wieder verkauft nach Vietnam. Und er läuft immer noch. Wenn es dann so ist, kann man nur von Nachhaltigkeit sprechen. Aber ich denke auch von Business.
Nun zeigt uns George die Gebäude rund um den Hochofen. Die Universität für 6.000 Studierende ist neu. Supermodern das Innenleben. Klimaanlage unnötig, so intelligent gebaut ist das Haus. Hier ist die Zentrale der Universität Luxemburg mit allen Fakultäten eben für 6.000 Studierende ausgelegt. Das Highlight ist die Unibibliothek. Die wurde in der ehemaligen Möllerei untergebracht, wo Steine und Kohle lagerten. 3/4 dieser großen Lagerhalle ist Bibliothek, der Rest ist Raum für wechselnde Ausstellungen. Alles ist verkleidet mit einer Glasfassade, eckig und kantig wie Felsengestein, aber durchscheinend. Die Gläser sind weiß-grau beschichtet, so wie früher die Fenster der Hütte alle mit Kalk angestrichen waren und immer grau und dreckig wirkten. Innen dann ellipsenartig geschwungene Ebenen, 5 Stockwerke, Platz ohne Ende, im Mittelpunkt wie ein Lagerfeuer einer der alten Silos. Drumherum kleine bunte Arbeitsplätze oder Chill-Out-Ecken, Sitzgruppen und jede Menge Bücher nach Fakultäten geordnet. Zum Schluss zeigt uns George noch etwas Besonderes. Neu gebaut wurde eine Musikarena, die Rockhalle. Es ist Luxemburgs erste große Show- und Konzerthalle für bis zu 6.500 Personen.
Bis dann aber die Rockhalle hier gebaut worden ist und heute wirklich jeder kommt nach Luxemburg, die größten, kann man sagen, die vielleicht in Heidelberg auftreten oder in Mannheim oder in Berlin, die kommen auch nach Luxemburg. Wir stehen auch jetzt auf der Liste.
Heute hat die Halle ein Dach aus glänzenden Solarkollektoren und hier finden tolle Konzerte statt. Nena, Joe Cocker, die Scorpions oder Pink waren schon hier. Übrigens, auch die kleine Stadt Esch lohnt den Besuch. Die Arbeitersiedlungen, die edlen Villen und Gebäude der Handelsherren und vor allem das Museum des Widerstandes und der Menschenrechte mit interessanten, immer wechselnden Ausstellungen. In Luxemburg sind öffentliche Transportmittel frei, so kann man in ein paar Minuten von Belval nach Esch mit dem Bus oder der Bahn fahren. Ein Besuch der Kulturhauptstadt 2022 lohnt sich also. Am 20. Oktober ist wieder das Hochofenfest. Vielleicht ein Anlass, dorthin zu fahren.
Augenblick noch, geht gleich weiter.
Jetzt kommen schon die kälteren Tage. Mancher bleibt da in seinem Haus. Denkt an die heißere Zeit, erzählt paar Geschichten daraus. Zum Beispiel so, das war beim Vietnamkongress, als ich zu Rudi sagte, nee, wach mal, das war doch später, in der Kommune 2, Pedemos.
Ja, ich sag noch was zu Polizeigewalt in Mannheim. Das werde ich nicht alles bringen. Wer genaueres noch mal wissen will, kann gucken bei der Bündnisseite www.bündnis-gegen-abschiebung-mannheim.com/gegen-polizeigewalt. Das ist auch ein Artikel im Kommunalinfo, im letzten. Also die H4-Wache ist auch schon mal in 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre aufgefallen durch einen Todesfall, einen gewalttätigen Tod eines Obdachlosen, der auch betrunken war. Er ist in der Neujahrsnacht im Revier H4, also aus dem auch die Polizisten kommen, die für den 2. Mai tödlichen Einsatz verantwortlich sind, ist der dort zusammengetreten worden und da ist die Leber gerissen. Und ein Jahr später gab es dann einen Prozess, wo der Polizist, der den Mann totgetreten hat, ziemlich glimpflich davonkam. Er hat meines Wissens nur 10 Monate Gefängnis mit Bewährung bekommen. Und was noch 74 war, das habe ich, glaube ich, auch schon das letzte Mal erzählt, da kam ein Mann an seinem Geburtstag zu Tode durch einen Polizeischuss, ein anderer wurde schwer verletzt. Und in diesem Jahr 74 kam auch der sogenannte Mannheimer Gefängnisskandal, also ist aufgeflogen. Da im Gefängnis, im Landesgefängnis, im Herzogenried sind auch, also nicht im selben Jahr, aber da kam es auch zu 2 Todesfällen. Und das wurde dann später auch aufgedeckt. Da gab es dann auch Prozesse. Ob Polizisten verurteilt worden sind, das weiß ich nicht. Ich will jetzt noch zur Polizeigewalt allgemein was sagen. Die Polizei ist eben, stützt diesen Staat, hat das Gewaltmonopol und ist eigentlich auch, kam ja eben in dem Beitrag auch, letztlich muss man davon ausgehen, dass sie immer wieder übergriffig wird. Und das erleben gerade Ausgegrenzte, auch Linke, immer wieder. Und wer wirksam letztlich dagegen was tun will, muss auch den Kapitalismus kanalisieren. Eben als Gewaltsystem, was immer mühsam mehr oder weniger zusammengehalten wird. Und wenn es dann eng wird, wie jetzt in der Krise, da muss man eben, das ist meine Erklärung dafür, dass es zu gehäuften Toten durch Polizeigewalt kommt, da werden die Menschen auch unruhig, da werden die Menschen auch krank und die Polizei ist eben, schützt sie nicht, sondern bringt sie öfters, das ist ja das Thema, auch zu Tode. Also das ist das, was ich jetzt zur Polizeigewalt sagen wollte. Ich habe hier noch einen Buchtipp und zwar ist das Buch 21 Jahre, es ist 2001 in Französisch geschrieben worden von Sami Amin. Der war Mitarbeiter der Ägyptischen Behörde für ökonomische Entwicklung, war Berater der Regierung Malis von 60 bis 63 und danach Direktor des Afrikanischen Instituts für ökonomische Entwicklung. Er leitet das Dritte Weltforum, leitete, er lebt nicht mehr, in Dakar und ist Präsident des Weltforums für Alternativen. Hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem auch das wichtige Buch Das Reich des Chaos und die Zukunft des Weltsystems. Das eine 92, das andere 97. Diese und das Buch, was ich jetzt vorstelle, sind in Deutsch übersetzt worden. Das Buch, was ich vorliegen habe, heißt Für ein nicht-amerikanisches 21. Jahrhundert, der Untertitel Der in die Jahre gekommene Kapitalismus. Das ist im VSR Verlag Hamburg erschienen. Das kann man da noch beziehen. Es gibt es auch gebraucht über Internet. Und ich habe jetzt hier ein paar Stellen angestrichen, die ich kurz vorlesen wollte. Daraus zitiere ich, damit die Menschen, die daran interessiert sind, ein bisschen Einblick haben. Hier auf Seite 9 schreibt er: Der Kapitalismus hat die Produktivkräfte unvergleichlich schneller und stärker entwickelt als je zuvor, aber zugleich hat er die Kluft zwischen ihrer möglichen Nutzung und ihrem tatsächlichen Gebrauch so vertieft wie kein System zuvor. Vom Stand der wissenschaftlichen und technischen Kenntnisse her ließen sich heute die materiellen Probleme der ganzen Menschheit lösen. Doch nach der Logik, die das Mittel, Profitgesetz und Akkumulation zum Selbstzweck erhob, wurden eine noch nie dagewesene ungeheure Vergeudung dieses Potenzials betrieben und äußerst ungleiche Zugänge zu seinen Wohltaten eröffnet. Und weiter, was interessant ist, er hat ein Kapitel, Samir Amin, das hat die Überschrift Der 30-jährige Krieg, damit ist gemeint von 1914 bis 1945 mit zwei Weltkriegen. Und das war eine Sache, diese beiden Kriege und dann im Anschluss der Kalte Krieg hat auf der einen Seite unheimliches viel Elend in die Welt gebracht und auch gezeigt, dass der Kapitalismus letztlich zum Faschismus führen kann. Und auch heute, ich will das nicht direkt vergleichen, aber auch heute sind mehr Rechte unterwegs als je zuvor und nicht nur in Deutschland. Und überhaupt die Ideologie der Herrschenden ist die des Liberalismus, die Krise aber nicht meistert, die uns zum Sparen zwingen will, gerade jetzt auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und wir sollen die Krise ausbaden. Er schreibt in diesem Zusammenhang, es bedurfte nicht weniger als dreier schrecklicher Jahrzehnte, 14 bis 45, mit zwei Weltkriegen, zwei großen Revolutionen, der russischen und der chinesischen, einer Krise wie in den 30er Jahren, Weltwirtschaftskrise, dem Aufstieg und Fall des Faschismus sowie einer langen Reihe kolonialer Massaker und Befreiungskriege, bevor sich ein für die beherrschten Klassen und Völker weniger nachteiliges Kräfteverhältnis einstellte. Nun ist der, und das sehen wir ja jetzt noch verschärft, die Diktatur des Kapitals, also 20 Jahre später, nachdem das Buch erschienen ist, wieder etabliert, begleitet von den erneut zur Geltung gebrachten neoliberalen Illusionen, werden sie mit dem Widerstand, den sie produzieren, für die ersten Jahrzehnte des 21. Jahrhunderts eine Tragödie von gleichem Ausmaß heraufbeschwören? Fragezeichen. Jetzt gehe ich noch gegen Ende des Buches, hat er ein Kapitel überschrieben, Grundlagen für ein nicht-amerikanisches 21. Jahrhundert, Stärken und Schwächen, Untertitel des liberalen Projekts des altersschwachen Kapitalismus. Jetzt Zitat, Susan George hat die Rationalität, in Anführungszeichen, des Projekts der neuen Rechten meisterhaft bloßgestellt. Der Lugano-Report zeigt, dass die Politik der G8, G7 jetzt und Russland ihre Werkzeuge insgesamt auf Elend für Milliarden Menschen und den Tod als ihre einzige Perspektive hinausläuft. Die herrschenden Klassen des kollektiven Imperialismus wissen das durchaus. Hinter der Möchtegern-Theorie vom Kampf der Kulturen steckt eine Strategie, die darauf abzielt, die Probleme durch Massenvernichtung ganzer Teile der darunter leidenden Völker zu lösen. Ja, also das Buch lohnt sich, sich das anzusehen. Jetzt sage ich mal gleich, hänge ich da einen Termin noch ran. Es gibt am, jetzt muss ich gucken, wann das ist. Moment. November. Nein, es gibt im Infoladen, im Jugendzentrum, am neuen Messplatz, am 9.10. ein bunter Bücherflohmarkt von 12 bis 18 Uhr. Da werden wir unsere Schätze, die wir da haben, präsentieren. Und Flohmarkt, da kann jeder mitmachen, der Bücher abgeben will, auch schenken will. Und soll ein gemütliches Beisammensein. Und da wird auch dieses Buch zumindest, das ich jetzt zitiert habe, zur Ansicht da auslegen. Was noch ist, die Demo, die vorgesehen ist gegen Polizeigewalt, die habe ich, glaube ich, schon eben erwähnt. Das ist am 5.11. soll das stattfinden. Dann gibt es noch einen Termin, 28. September, über Wohnungspolitik. Das ist Stadthaus, auch wichtig. Und was haben wir noch? Das kannst du selbst sagen mit dem Kommunismuskongress.
Ja, ich habe noch ein paar Termine.
Okay, danke, Haru. Bevor ich noch versuche, in der Zeit, die wieder ziemlich knapp ist, ein paar Stellen aus dem Buch Bandstellen von Franz Josef Degenhardt vorzulesen, in der auch dokumentiert sind Protokolle der abzuschaffenden überflüssigen Schlapphüte, Geheimdienste, fängt an auf Seite 259, aber erst noch ein paar Termine. Jetzt am Wochenende gibt es einen Kongress zur Auseinandersetzung mit den Dielen des demokratischen Sozialismus und des Kommunismus. Die Themen könnt ihr finden, wie immer, mit der Suchmaschine eurer Wahl. Dann wollte ich noch kurz eine Entschuldigung rüberbringen für die technischen Störungen bei der letzten Sendung. Ich denke, es wäre natürlich auch möglich gewesen, dass uns jemand kurz anruft. Und wir haben es ja gemerkt, dass da laute Nebengeräusche sind, aber waren nicht aufgeklärt, was jetzt die Ursachen waren. Ich denke, da könnte irgendwie die Zusammenarbeit innerhalb des Bermuda-Funks noch ein bisschen besser werden. So, jetzt noch ein Hinweis auf einen Beitrag zum Thema Wir bezahlen eure Kriege und eure Krisen nicht. Gibt es einen Beitrag im Freien Radio Net vom Lebernet, Korrespondenten Bernhard Schmidt. Und mit dem Tenor Flop für die Rechten. Dann möchte ich noch, auch weil der Hau das gerade nochmal erwähnt hat, die kommenden Veranstaltungen der V-Freien BDA in der Region nennen. Und zwar gibt es am 21. September gibt's eine Veranstaltung, die Reden von Erwin Eckert, KPD-Landtagsabgeordneter. Ich möchte euch bitten, die Ort und die Zeit der Veranstaltungen selber auf der Homepage der VVN BDA Mannheim nachzugucken. Am 1. Oktober gibt's einen Kongress in Heidelberg. 75 Jahre VVN BDA, unter anderem auch mit Vier- und VVN BDA-Vorstandsmitglied Ulrich Schneider. Dann gibt's den regelmäßigen Stadtrundgang, Treffen Lechleiterplatz am 27. September, am 8. Oktober. Ja. Soweit die Termine der VVN BDA, weitere Termine und selbstverständlich ist euch allen bekannt, dass am nächsten Freitag der globale Steigtag von Friday for Future sehr erfreulich gestern die vorbereitenden Aktionen, Militanten, aber friedlichen Protestaktionen und Blockaden. Am nächsten Samstag gibt es im SWK, das heißt hier in der Stadt, bei dem Törli-Projekt gibt es ein Sommerfest ab 16 Uhr, wenn ich mich richtig erinnere. Am Sonntag drauf wird es hoffentlich keinen üblen Rechtsruck in Italien geben. Wahl in Italien. Es ist zu befürchten, dass quasi die Rechtskonservativen vergleichbar mit der CDU, mit den Faschisten und den völkisch-nationalen vergleichbar AfD eine Mehrheit bekommen. Soweit die Termine. Jetzt, es gibt natürlich noch wesentlich mehr. Ein Beitrag sehe ich gerade noch auf meinem schlauen Zettel. Im Freien Radio gibt es vom Armutsforscher Christoph Butterwege einen längeren Kommentar zu den sogenannten Entlastungspaketen, die keine sind, die viel zu niedrig sind und vor allem nicht regelmäßig, in der er alles die Auswirkungen aufzeigt und als Folgerung daraus auch die Lösung anspricht, nicht zu vergessen, dass langfristige Lösungen nur mit einer Änderung der Eigentumsverhältnisse möglich sein wird. So, jetzt zum Schluss noch ein paar Takte, ein paar Zeilen aus dem Buch Franz Josef Degenhardt, Brandstellen. Am Nachmittag des 15.06.1974, und ich denke, das passt ganz gut zu den jetzigen Besetzungsaktionen, deswegen lese ich das vor, verrichte ich als Angehöriger des PKA-Lehrgangs Dienst in bürgerlicher Kleidung. Der Lehrgang unter Leitung des PK-Jürger hatte anlässlich der oben genannten Versammlung den Auftrag, Aufklärung zu betreiben und eventuell beabsichtigte Straftaten, insbesondere Gewaltakte, sofort der Führungsgruppe zu melden. Dabei sollen unter anderem Versammlungsstörer beobachtet werden. Ich befand mich zusammen mit POW Backhaus mit Beginn der oben genannten Versammlung an der Nordseite des Marktplatzes, Höhe Ecke Blücherstraße, Neumarktstraße, ca. 120 Meter von der Rednertribüne entfernt, als gegen 16 Uhr eine Resolution durch Redner Pastor Mühlensiepen verlesen wurde, kam es an der Stelle ein Truppenübungsplatz in Kleinschweden ist überflüssig, darum ging's. Die Verhinderung eines weiteren Militärtruppenübungsplatzes. Durch den Abschluss der Ostverträge sind entscheidende Schritte zur Entspannung getan worden. Der Frieden in Europa ist sicher geworden. Jetzt ist die Verminderung der Rüstung möglich und notwendige seitens einer sich in Höhe der Sparkasse befindlichen Gruppe von Jugendlichen, 10 bis 12 Personen unter offensichtlicher Anleitung eines Mannes von ca. 35 Jahren und weiter unter Zwischenrufe. Wir wollen hier kein und so weiter. Das könnt ihr nachlesen. Die Zeit ist um für heute. Ciao, bis zum nächsten Mal. Das ist eine Bedrohung für alle Leute, diese totale Überwachung.